Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute blicken wir mit drei ganz unterschiedlichen Romanen aufs 19. und 20. Jahrhundert. Von der großen Anna Segers ist ein früher Roman neu aufgelegt worden. Wir stellen das Buch einer Autorin vor, die die Geschichte ihrer jüdischen Großmutter erforscht hat. Doch zuerst geht es um einen Mann, der sich im München des Fin du Siècle mit allerlei mysteriösen Phänomenen befasst hat und der als der Geisterbaron in die Geschichte eingegangen ist. Im Studio ist Nora Karches. Jan Schomburg, Autor und Filmemacher, hat vor 3 Jahren zusammen mit Maria Schrader den Deutschen Filmpreis erhalten. Für das Drehbuch zu ihrem Spielfilm »Ich bin dein Mensch«, in dem es um humanoide Robotik geht. Jetzt hat er seinen 2. literarischen Text veröffentlicht. In »Die Möglichkeit eines Wunders« stellt er eine Figur ins Zentrum, die inspiriert ist vom Münchner Arzt und Hypnotiseur Albert von Schrenck-Notzing. Eine Person, über die auch schon Thomas Mann im Zauberberg geschrieben hat. Cornelius Fühlenkemper stellt uns das Buch vor.
Albert von Schrenck-Notzing war im Fin des Siècle nicht nur in München-Schwabing als Pionier der Psychotherapie bekannt. Er und seine Gattin Ella Siegle, schwerreiche Tochter des BASF-Mitgründers Gustav Siegle und erste Frau Deutschlands mit Pilotenschein, dürften eines der aufregendsten Paare der High Society des Kaiserreichs gewesen sein. Jan Schomburg taucht ein in diese Welt der vermögenden Paradiesvögel, echten Visionäre und einfachen Betrüger. So vielgestaltig wie die Figuren sind auch die Schauplätze. Okkulte Seancen, Künstlerpartys, Biergarten, Oper, Fasching, Tanzball, Flugplatz oder Industriellenvilla. Auf den ersten Seiten des Romans finden Albert und Ella durch quasi hypnotische Anziehung in atemberaubender Geschwindigkeit zueinander. Nach einer rasanten Abfolge von schnellen Schnitten und filmischen Schlaglichtern auf den realhistorischen Kontext kommt Schomburg dann zum eigentlichen Thema seines Romans. Der schillernde Geisterbaron Albert von Schrenck-Notzing als umtriebiger Erforscher der Sexualmedizin und spiritistisch-kosmischer Phänomene.
Mit seinen Heilungserfolgen war es Albert gelungen, die Suggestionstherapie aus dem Sumpf des Halbseidenen zu ziehen und als anerkannte wissenschaftliche Methode zu etablieren. Er war allseits geschätzt, seine Patienten schwärmten von ihm. Vor dem Palais stand ein schwarzer Horch 1825, mit dem er gern durch die Stadt oder ins Grüne fuhr. Sie unternahmen zu dritt Erholungsreisen nach Nizza ins Negresco und gingen im Herbst auf Bärenjagd bei Braschow. Albert trat dem Bayerischen Automobilclub bei und wurde dessen Vorsitzender. Kurz, er war auf dem besten Weg, das zu werden, was in den Chroniken voller Stolz ein Sohn der Stadt genannt wird. Weder Albert selbst noch die Chronisten konnten voraussehen, dass seine Biografie bald eine überraschende Wendung nehmen sollte.
Die Untersuchung der somnambulen Trancen und Jenseitskontakte eines Patienten ausgerechnet aus Braunau am Inn lässt den anerkannten Wissenschaftler Schrenck-Notzing zusehends zum belächelten Geisterbaron werden, eine Bezeichnung, die auch Thomas Mann, ein Bewunderer Schrenck-Notzings, später im Zauberberg-Kapitel »Fragwürdigstes« übernahm. Die Frage, ob fliegende Taschentücher, wackelnde Tische, Klopfzeichen, Blitze oder gar die ektoplasmatische Materialisierung von Geisterwesen bloß Scharlatanerie oder parapsychologische Phänomene sind, untersucht Schrenck-Notzing in Schomburgs Roman in zahlreichen Seancen. Sie laufen stets nach demselben Schema ab, ohne dabei nachprüfbare Erkenntnisse hervorzubringen. Auch die streng überwachten Sitzungen mit der italienischen Betrügerin, Zauberkünstlerin und Spiritistin Eusapia Palladino lassen Albert im Zweifel.
Als sich die Lippen nun öffneten und Albert von dem ektoplasmatischen Wesen auf der anderen Seite so fest in den Daumen gebissen wurde, dass er die einzelnen Zähne spürte, war er plötzlich davon überzeugt, dass dies einfach Betrug sein musste. Und obwohl man Eusapia mehrmals versprochen hatte, das Kabinett unter keinen Umständen zu öffnen, da dies laut ihrer Aussage zu lang anhaltenden Kopfschmerzen und nicht abzusehenden gesundheitlichen Folgen führe, zog er mit einem Mal den Vorhang auf. Während er dies tat, schrie hinter ihm Eusapia wie unter Schmerzen, als hätte man ihr die Haut aufgerissen. Albert blickte hinter den Vorhang. Das Licht war schummerig, jedoch hell genug, um zweifelsfrei zu zeigen, das Kabinett war leer.
In einfachen Sätzen, mit eingängigen Szenen und humorvoller Distanz gegenüber seinem ätherisch ungreifbaren Thema gelingt es Jan Schomburg, ein zumindest unterhaltsames Porträt einer Zeit spiritueller, technologischer und ideologischer Heilsversprechen zu zeichnen. Dazu fährt er ein ganzes Arsenal an historischen Figuren auf. Der zwielichtige Dichter und Seher Alfred Schuler etwa sinniert über das Hakenkreuz als Vorbote einer neuen Zeit. Otto Lilienthal löst durch seinen tödlichen Flugunfall eine umso größere Begeisterung für die Fliegerei aus und Adolf Hitler tritt als kleiner brüllender Mann mit Browning-Pistole im Münchner Hofbräukeller in Erscheinung. Schomburg tastet allerdings allzu oft nur die Oberfläche ab. Erich Ludendorff, Heinrich Himmler, Thomas Mann und viele mehr laufen wie Statisten durch die Romankulissen. Nur Albert von Schrenck-Notzing, dem der Autor im zweiten Teil des Buchs ein Leben als Untoter andichtet, der bei Voodoo-Zeremonien in Haiti universalistische Naturerfahrungen macht, verfügt über eine individuelle Innerlichkeit. Weniger wäre mehr gewesen, weniger historische Figuren und spektakuläre Begebenheiten, weniger Szenen und Themenwechsel hätten mehr Platz gelassen, um das tatsächlich wunderliche Leben des Geisterbarons Albert von Schrenck-Notzing auch als literarische Transzendenz erfahrbar zu machen.
Cornelius Wühlenkemper hat Jan Schomburgs Roman Die Möglichkeit eines Wunders besprochen, erschienen bei DTV, 272 Seiten, 24 Euro. Die amerikanische Autorin Elizabeth Graver ist für ihren Roman Kantika Anfang des Jahres mit dem Jewish Book Award ausgezeichnet worden. Während wir in Deutschland vor allem Romane kennen, in denen es um das aschkenasische Judentum geht, erzählt Elizabeth Graver von der Tochter eines sephardischen Juden. Er stammt nicht etwa aus Europa, sondern aus Istanbul. Die Tochter, um die es in Kantika geht, ist Elizabeth Gravers Großmutter nachempfunden. Tanja Lieske stellt das Buch vor.
Konstantinopel zu Beginn des letzten Jahrhunderts. Rebecca Baruch Cohn wird hier 1902 geboren. Sie ist der Sprössling einer Familie sephardischer Juden. Rebecca und ihre Familie sprechen Spanjol, eine mittelalterliche Form des Spanischen, das auch als Ladino bekannt ist. Mit kurzen, rhythmisch verwendeten Einsprengseln gelingt es der Autorin, diese Sprachgegenwart zu imaginieren.
Zum Abendessen gibt es kalten Fisch mit Zitrone und Ei und zum Nachtisch Lokum und geröstete Melonenkerne. Und dann spielen sie Ball und holen das Tamburin raus, um zu singen. Später zünden sie zu Hause die geflochtene Kerze an, löschen sie dann mit Wein und lachen laut, um böse Geister zu vertreiben. Ha, 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 ha. Quien no risica, no rosica. Wer nicht lacht, gedeiht nicht.
Rebecca Cohn war die Großmutter der Autorin. Graver zeichnet für sie eine Kindheit in Glück und Wohlstand. Rebecca gedeiht in der Vielfalt der Sprachen und Geschichten, die ihre Kindheit durchfluten. Vor allem lernt sie die alten Lieder ihres Volkes. Daher der Titel des Buchs Kantika. Die Idylle nimmt ein Ende, als das Osmanische Reich zerfällt. Rebeccas Vater Alberto, ehemals Inhaber einer Textilfabrik, findet sich in der neuen Lebensrealität nicht gut zurecht. 1924 gewährt Spanien den Nachfahren der vor einem halben Jahrtausend vertriebenen Sephardim die Möglichkeit zur Rückkehr. Alberto nimmt eine Stelle in einer jüdischen Synagoge in Barcelona an. Über die genauen Umstände klärt er seine Familie nicht auf. Er ist ein normaler Hausmeister und kein Vorbeter.
Wahrheit ist das Siegel des Heiligen, gepriesen sei er, hatte ihr Vater sie gelehrt. Und nach ihrer Ankunft hier festzustellen, dass er sie angelogen hat, war der erste echte Schock für Rebecca. Der zweite war, ihn so schnell altern zu sehen. Spanien hat einen alten Mann aus ihm gemacht, aus dessen Augen das Licht gewichen ist.
Diese Familiensaga fokussiert sich auf die Binnenwelt der Cohns. Graver bleibt eng am Bewusstsein ihrer Figuren. Das große Weltgeschehen flimmert an den Außenrändern vorbei. Sie arbeitet den Migrationsschock heraus, insbesondere die Kluft, die zwischen der jungen und der älteren Generation im neuen Land entsteht. Letzterer gelingt es nicht mehr, sich einzufügen. Rebecca aber schafft es, auch wenn sie erstmals in Kontakt kommt mit dem alten europäischen Antisemitismus. Als der Faschismus erstarkt, nimmt sie das Angebot einer arrangierten Ehe in Übersee an. Sam lebt in New York. Er ist Witwer. Er zieht ein Kind von Rebeccas Kindheitsfreundin Lika. Rebecca bringt zwei Kinder mit in die Ehe. Drei weitere folgen. Ein Umzug nach Queens bringt der Patchwork-Familie einigen Wohlstand, ein neues Haus und Glück.
Obwohl bescheiden, Rebeccas Elternhaus war viermal so groß, ist genug Platz für sie alle. Sam eröffnet am nahegelegenen Lindenboulevard seinen eigenen Zeitungsladen mit Schreib- und Süßwaren und der Aussicht, ihn irgendwann um einen Imbiss zu erweitern. Sam sagt den jüngeren Kindern, sie sollen ihn von nun an Daddy nennen, statt Papa. Und so ist er für Luna Papa, für David und Al Pops und für Jack und Suzanne Daddy. Drei verschiedene Väter unter einem Dach.
Während in Europa das Inferno des Holocaust sich anbahnt, wächst hier eine Familie zusammen, in Liebe und Respekt. Viel davon ist der Charakterstärke Rebeccas zu verdanken. Sie wirft sich ohne Zaudern und, so wird es erzählt, auch ohne Reue in ihr Leben als Hausfrau und Mutter. Besonders berührend ist ihre Hinwendung zu ihrer Stieftochter Luna, die an infantiler Zerebralparese leidet und die dank Rebeccas Erziehung zu einer eigenständigen Person heranreift. Elizabeth Gravers Buch trägt die Bezeichnung Roman, was nachvollziehbar, aber nicht ganz korrekt ist. Familiengeschichten haben ihre Wurzeln immer im Abschüssigen. Wer sie erzählt, muss entscheiden zwischen Überlieferung und Rekonstruktion, zwischen Nähe und Distanz, muss Leerstellen füllen. Graver navigiert sicher durch dieses schwierige Terrain, vor allem dank ihrer eleganten, präzisen, aber unaufdringlichen Erzählstimme. Dass ihre Großmutter Rebecca Baruch Levy, geborene Cohn, unterwegs zur Lichtgestalt gerät, ist ihr in diesem Fall nachzusehen.
Tanja Lieske über Kantika von Elizabeth Graver, aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Juliane Zaubitzer, Mare Verlag, 386 Seiten, 25 Euro. Von Anna Segers ist ein früher Roman im Marsyas Verlag neu herausgekommen. In dem Roman Der Weg durch den Februar geht es um einen Aufstand im Februar 1934. Damals haben sich österreichische Arbeiterinnen und Arbeiter gegen das faschistische Dollfuß-Regime erhoben. In 5 Tagen wurde der Aufstand niedergeschlagen. Michael Baiculescu ist der Verleger des Marsyas Verlags. Er war in Wien im Studio. Ich habe ihn als erstes gefragt. Der Weg durch den Februar erscheint 1935. Anna Segers Roman Transit und Das siebte Kreuz erscheinen erst Jahre später. In welcher Situation ist Anna Segers, als Der Weg durch den Februar erscheint?
Ja, sie konnte gerade noch 1933 über die Schweiz ins Exil nach Paris flüchten. Und es ist also sehr erstaunlich, war für mich sehr erstaunlich, als ich mich mit dem Buch anfing zu beschäftigen, dass sie dann selber aus Paris nach Österreich fährt und die Wege, die so manche der Protagonisten im Februar 34 gegangen sind, die ist sie alle nachgegangen und hat sehr, sehr genau recherchiert, wochenlang recherchiert in Österreich. 1935 ist das Buch ja dann auch schon erschienen in einem französischen Exilverlag in der Edition du Carrefour, die der Willi Münzenberg ebenfalls aus Deutschland exiliert, der früher der bekannteste und wichtigste kommunistische Verleger war. Da war die Anna Segers, die eigentlich im deutschsprachigen Raum durchaus schon eine sehr bekannte Größe war, ja, erschienen.
Anna Segers selbst war Mitglied der Kommunistischen Partei seit 1928. Ich habe beim Lesen ihres Romans gedacht, was ich auch immer denke, wenn ich die Bücher von Brigitte Reimann lese. Das sind Bücher, die an eine Zukunft glauben. Also das sind Romane, in denen es so ein utopisches Moment gibt. Und doch ist das absolut kein Roman einer linientreuen Autorin, eben weil die Gewalt des Umsturzes, die Gewalt, die ja jeder Revolution innewohnt, die wird nicht ausgespart. Das kann man eigentlich auf jeder Seite spüren, diese Ambivalenz. Also einerseits der Glaube daran, dass so ein ungeheures Ereignis kommen muss, aber auch die Zweifel und die Angst wegen dieses großen Blutvergießens. Und das hat mich sehr beeindruckt. Was hat Sie so gepackt an diesem Roman?
Mich hat gepackt die wirklich detaillierte Schilderung der Ereignisse. Man versteht, warum es passiert. Und man versteht auch recht gut, warum es scheitern muss. Und man versteht, das haben Sie, finde ich, ganz richtig gesagt, dass es trotz Scheiterns notwendig war und richtig war und gar nicht anders möglich war. Und ich finde, dass die Anna Segers, aber das betrifft nicht nur dieses Buch, immer ein Anliegen hatte, das sie tatsächlich umsetzen konnte, nämlich von der Kraft der Schwachen zu erzählen. Und das ist natürlich ganz, ganz faszinierend, dass trotzdem eine Utopie übrig bleibt, dass das nicht der letzte Kampf gewesen sein wird. Und das kommt aber so lakonisch und so unpathetisch daher, dass es genau dadurch auch eine große Kraft entwickelt. Und es spielt am Ende gar keine Rolle mehr, ob einer bei den Kommunisten war oder bei der Sozialdemokratie. Und das finde ich sehr, sehr beachtlich zu einer Zeit, wo eigentlich die KP-Führung ausgerufen hat, dass die Sozialdemokraten alle verraten haben und dass sie zum Feind dazugehören.
Ja. Ich habe beim Lesen auch nachdenken müssen darüber, wie Anna Segers die Frauenfiguren gestaltet hat. Das sind ja in den meisten Fällen unpolitische Frauen, ganz anders als sie selbst.
Finden Sie?
Mir ist das so gegangen. Ich hatte den Eindruck, das sind Figuren im Hintergrund. Wenig später hat ja dann schon der Spanische Bürgerkrieg begonnen und dort haben anfangs auch Frauen mitgekämpft. Und auch in Österreich konnten die Frauen ja seit 1918 schon wählen. Aber natürlich, die Handlung spielt in weiten Teilen auch in der Provinz in Österreich. Aber Sie sagen, Ihnen ging das anders beim Lesen.
Ja, also, dass die Frauen weitestgehend im Hintergrund sind, ist für mich nachvollziehbar. Aber sie zeigt ja auch in ihrem Buch, dass die Frauen deswegen noch nicht unpolitisch sind, sondern in der Auseinandersetzung oder in der Frage, soll es zu einem bewaffneten Kampf kommen oder nicht, soll General gestreikt werden oder nicht. Diese Frage wird ja sehr, sehr stark auch von den Frauen diskutiert. Dass Frauen nicht am bewaffneten Kampf teilgenommen haben, lag tatsächlich schon an den Strukturen, die eben an der Ausgangssituation, die ganz anders war als in Spanien. In Spanien hat ja die reguläre Armee der Republik gegen die Franco-Truppen gekämpft. Und es gab sehr viele Freiwillige aus dem Ausland und es gab also Brigaden aller Art. Während in Österreich war es der Republikanische Schutzbund, die Sozialdemokraten, die diverse Waffendepots hatten. Und da waren die Männer organisiert von vornherein. Jetzt könnten Sie sagen, das ist ein traditionelles Bild, aber es war damals tatsächlich so. Dafür haben sie aber sehr, sehr viel Arbeit geleistet im Verstecken von Menschen, in Kurierdiensten, in Versorgungsleistungen etc. Und da waren sie sehr aktiv dabei.
Anna Segers ist zurückgekommen, wurde eine der angesehensten Schriftstellerinnen in der DDR und hat, obwohl sie nach der Rückkehr in Berlin gelebt hat, auch bis zuletzt in diesem ganz weichen Mainzer Dialekt gesprochen. Was würden Sie sagen, wie blickt sie zu diesem Zeitpunkt 1935 auf das Aufkommen des Faschismus in Europa, in den europäischen Ländern?
Also das war, glaube ich, für sie ein ganz großes Thema. Sie hat von den Ereignissen Februar 34 in Österreich einmal gesagt, für sie war das die Generalprobe des europäischen Faschismus. Und der Februar 34 war sozusagen politisch gesehen eine Art Durchmarsch der Faschisten in Österreich, der Austrofaschisten, die sich eigentlich an Mussolini angelehnt haben und die ihre Eigenständigkeit von Deutschland eigentlich versucht haben, auf diesem Weg aufrechtzuerhalten mit Hilfe von Mussolini. Und sie haben für den Mussolini illegalerweise Waffen geschmuggelt nach Ungarn, um die dortigen Faschisten zu unterstützen, etc. etc. Also es gab auch damals, man könnte sagen, das ist fast ein Gegenwartsbezug zu heute, es gab damals schon ein ganz, ganz enges Geflecht von Faschisten und von Faschismen in ganz Europa.
Michael Baiculescu hat Anna Segers Roman Der Weg durch den Februar herausgegeben. Masyas Verlag, 276 Seiten, 28 Euro. Das war der Büchermarkt. In Forschung aktuell geht es gleich um die Korallenbleiche im Great Barrier Reef. Im Studio war Nora Karches.